Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Heute ist das Ehepaar Sabanur Cema und Meron Mendel zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie, Sabanur Cema, ist Politologin und Antirassismus-Trainerin, Muslima, aufgewachsen in Frankfurt am Main, mit Eltern, die aus Pakistan geflohen sind. Und er, Meron Mendel, ist Publizist, Professor für soziale Arbeit und Co-Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Er ist Jude, in Israel aufgewachsen, und zusammen sind sie ein muslimisch-jüdisches Paar. Sie setzen sich für Miteinander, für Dialog in diesen polarisierten Zeiten ein. Ich freue mich, dass Sie sich heute am 7. Oktober Zeit für uns nehmen. Frau Cema, Herr Mendel, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo Frau Heise.
Guten Morgen.
Vor genau einem Jahr der Überfall der Hamas auf Israel. Über 1200 getötete Israelis immer noch, sind über 100 Menschen als Geiseln in den Händen der Hamas. Seitdem führt Israel Krieg gegen die Hamas in Gaza mit Zehntausenden von toten Palästinensern und fast 2 Millionen Menschen auf der Flucht und jetzt auch Krieg im Libanon gegen Hezbollah. Auch hier Tod und Zerstörung, 1 Million Menschen auf der Flucht und immer wieder Raketen auf Israel. Herr Mendel, wie geht es Ihnen dieser Tage?
Also das ist heute so ein Gedenktag, ein ganzes Jahr ist vorbei, aber solche Gedenktage haben so die Anmutung, es ist etwas abgeschlossen, und wie Sie gerade ausgeführt haben, ist es alles anders als abgeschlossen, sondern es dauert an. Der 7. Oktober ist praktisch ein Jahr lang, jeden Tag ist so ein Tag, wo man weiter an die Getötete denkt, an die Verschleppte. Wir haben auch eine Freundin, die immer noch im Geiselhaft der Hamas ist, Naama Levy, sie ist 19 Jahre alt. Und auch natürlich die ganzen Nachrichten über Menschen in Gaza, in Südlibanon, in der Stadt in Israel, die bombardiert werden. Das sind nicht nur für uns so theoretische Nachrichten, das ist immer mit Geschichten und Gesichtern verbunden.
Ja, Frau Cema, ich frage mich, wie man das im Alltag eigentlich die ganze Zeit ertragen kann. Hören Sie ständig Nachrichten? Lesen Sie alles oder machen Sie da bewusste Pausen?
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine bewusste Nachrichtenpause gemacht haben. Zum einen, weil wir haben Familie und Freunde dort, und es geht natürlich ständig darum, ob es allen gut geht. Jetzt aktuell ist die Lage noch mal viel angespannter. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, angespannter als davor. Es ist einfach dauerhaft, so wie Meron eben gesagt hat. Und ich empfinde das immer wieder auch als Privileg, wenn man das sagt. Also so, ich werde jetzt eine Nachrichtenpause einlegen. Es geht uns gut hier. Es geht ja nicht um uns. Also wenn ich schlecht schlafe, dann hat es andere Gründe, dann zahnt das Kind oder so, aber es geht eben nicht um meine Existenz, wie Israelis und Palästinenser jeden Tag Angst vor Bomben haben und so weiter. Also es ist einfach eine ganz andere Situation, und sich da rauszunehmen, also daran kann ich mich erinnern, und es ist auch kein besonderer Bedarf, irgendwie zu sagen, ich will gerade eine Pause machen. Wofür?
Herr Mendel, also Sie haben es ja auch beschrieben, wie sich Ihr Leben, Ihrer beider Leben ja auch in diesem Jahr vollkommen verändert hat. Sie waren inzwischen ja auch schon mal in Israel, ne? Sie wollten mit eigenen Augen sehen, was los ist?
Also eigentlich wollte ich schon am 7. Oktober nach Israel. Es war einfach keine Flüge, und wir wollten die wenigen Plätze, die gab, nicht diejenigen wegnehmen, die zu ihren Familien zurück wollten. Aber kurz danach, ein paar Wochen später, bin ich dahin geflogen. Ich habe die Freunde besucht, die überlebt haben. Ich habe die im Friedhof besucht worden, wo die Verstorbenen begraben sind. Ich habe mit den Familienangehörigen gesprochen, und das hat so für mich mindestens seelisch ein Kreis hat sich geschlossen, weil der so, wenn man das Gefühl hat, die Familie, die Freunde sind alle so und wurden so angegriffen, und ich bin ein paar tausend Kilometer von dort entfernt, das ist ein sehr schwer zu ertragenes Gefühl.
Frau Cema, werden Sie eigentlich, also jetzt auch viel häufiger so in so eine Rolle gezogen, vielleicht zwingen wir Sie heute ja auch wieder in so eine Rolle, nämlich so die Reaktion auch der Muslime in Deutschland zu erklären oder die israelische Politik zu erklären, das ist wahrscheinlich jetzt Ihr Alltag, ne?
Ja, und gewissermaßen haben wir oder ich auch uns das gemeinsam auch eingebrockt, weil wir ja auch schon davor, wir haben auch schon vor dem 7. Oktober schon immer über den Nahostkonflikt und gesprochen und vor allem darüber, inwiefern dieser hier in unsere Gesellschaft hineinwirkt, inwiefern das auch die Juden und Muslime hier in Deutschland beeinflusst und Konfliktlinien bestärkt. Von daher rede ich mich da nicht raus, sondern nehme ganz bewusst Position auch dazu, gerade was irgendwie der Konflikt für die muslimische Community hierzulande bedeutet und dass die Reaktionen von Tag 1 bis heute eben sehr, sehr unterschiedlich sind und wir gerade im muslimischen Teil einen großen Teil von Menschen haben, die den 7. Oktober auch gerechtfertigt haben, legitimiert haben, zwar das Massaker selbst wahrscheinlich verurteilt haben, aber trotzdem sagen, es gibt einen Grund, weshalb das passiert ist. Und das hat sich im Laufe der Zeit sogar in einigen Kreisen wirklich auch bestärkt.
Sie beide stehen ja für Dialog. Erleben Sie in diesen Tagen eigentlich tatsächlich noch Dialog? Können Sie einen Dialog führen, wo man sich nicht gleich an die Gurgel geht?
Es findet in vielen Orten Dialog statt. Es ist halt so, dass diejenigen, die laut sind, sowohl in sozialen Medien oder auf die Straße, das sind eher die extremistischen, die radikalen Kräfte, die kein Interesse an Dialog haben, sondern vielmehr daran sich selbst bestärken wollen. Wir stehen nur auf der einzige legitime Seite. Und jede andere Ansicht, jede andere Perspektive ist per se unmoralisch, falsch und abzulehnen. Aber was wir in vielen Gesprächen, die wir führen, wir fahren durch die Bundesrepublik in Moscheegemeinden, in jüdischen Gemeinden, wir waren an Protestcamps, an Universitäten, wir waren in Kultureinrichtungen und überall treffen wir uns ans Leute, die vielleicht etwas leiser sind, die vielleicht nachdenklicher sind, aber die ganz große Interesse an Dialog haben, an irgendwie raus aus dieser binären Situation. Es gibt nur zwei Optionen. Man muss sich positionieren, entweder für die Israelis oder für die Palästinenser. Und wir wollen einen dritten Weg aufzeigen. Es gibt auch einen Weg, dass man für die Israelis und Palästinenser zugleich sind, und zwar die friedlichen Kräfte in beiden Gesellschaften und wie man auf keinen Fall in Beschlag genommen wird für Rechtfertigung von Extremisten, weder der Hamas noch Rechtsextremisten, die auf die israelische Regierung aktuell sind.
Also sich nicht vereinnahmen lassen, wahrscheinlich auch eine schwierige Sache. Wir bleiben auf jeden Fall hier im Deutschlandfunk Kultur, eben auch beim Dialog. Sabah Nurshema ist als gläubige Muslima in Frankfurt am Main aufgewachsen. Meron Mendel in einem Kibbutz in Israel. Zusammen leben sie in Frankfurt mit ihren zwei Kindern. Und das erwähnte, jetzt von mir schon erwähnte, muslimisch-jüdische Abendbrot. Damit hat es Folgendes auf sich. Das sind die Kolumnen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die das Paar zusammenschreibt und die jetzt auch zum Teil jedenfalls seit einigen Wochen in Buchform auf dem Markt sind. Also muslimisch-jüdisches Abendbrot mit Gedanken zu Alltag und Gesellschaft. Herr Mendel, was gibt's denn tatsächlich real bei Ihnen zum muslimisch-jüdischen Abendbrot zu essen?
Ja, das ist eine sehr beliebte Frage. Und ja, die traurige Wahrheit ist, dass es oft tatsächlich bei uns irgendwie auf der Schnelle muss man Pasta mit Pesto oder sowas vor das Kind zusammengestellt. Aber manchmal haben wir auch, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, pakistanisches, israelisches Essen. Die Sabah macht wunderbare Fladenbrot im Herd und ich bereite Hummus oder Shakshuka und das passt wunderbar zusammen. Aber das sind, wie gesagt, die Ausnahmen.
Aber so ein Abendbrot, ich meine, das steht ja wahrscheinlich auch vor allem für miteinander reden, zusammen am Tisch sitzen, über alles reden, würde ich sagen. In welchen Sprachen wird denn bei Ihnen zu Hause eigentlich gesprochen?
Ja, wir sprechen gemeinsam auf Deutsch. Das ist die einzige Sprache, die wir gemeinsam sprechen können. Na gut, auch Englisch, aber wir sind keine Native English Speaker. Wir sprechen mit unseren Kindern unterschiedliche Sprachen, Meron Hebräisch und ich Urdu.
Also drei Sprachen sind auf jeden Fall bei Ihnen zu Hause sozusagen.
Ja. Mhm.
Ich habe gelesen in einer Ihrer Kolumnen, dass Ihre Kinder konfessionslos sind. Warum eigentlich?
Ja, weil eigentlich gibt es keine andere Möglichkeit. Wir konnten uns nicht entscheiden, sie sollen muslimisch oder jüdisch sein, weil das ist nur die Hälfte. Und es wäre ein bisschen willkürlich zu sagen, der erste ist muslimisch und der zweite ist jüdisch. Also alle Kombinationen wären hier nicht so fehlgeschlagen. Von daher, wir erziehen sie gleichberechtigt zum Islam und Judentum. Und wenn sie dann so weit sind, dann werden sie selbst entscheiden, was sie werden wollen. Vielleicht wollen sie was ganz anderes sein. Auf jeden Fall, unsere Präferenz war zu sagen, dass es sie haben eine diverse Religionszugehörigkeit, aber es ist in der deutschen Gesetz nicht möglich.
Ach, das ist nicht möglich. Divers kann man nicht sein in religiösen Absichten. Also, verstehe. Frau Schirmer, ich habe gelesen in einer Ihrer Kolumnen auch, oder gleich ganz zu Beginn schreiben Sie im Buch, Ihre Ehe soll natürlich kein politisches Projekt sein. Ich kann mir aber ehrlich gesagt vorstellen, dass Ihre Ehe genauso als politisches Projekt von vielen unter die Lupe genommen wird, oder?
Ja, tatsächlich gibt es diese Reaktionen häufig. Man sieht uns, oder in uns sieht man ein Zeichen der Hoffnung, ein Symbol dafür, dass für den Frieden, und ein bisschen salopp gesagt heißt es dann auch, ach, wenn es zwischen euch beiden funktioniert, dann kann der Frieden im Nahen Osten doch nicht so weit sein. Das sind immer gut gemeinte Sprüche, aber wir enttäuschen häufig die Menschen, wenn wir sagen, unsere Ehe ist kein Friedensprojekt. Tut uns leid. Wir wissen aber natürlich, woher diese Assoziationen kommen. Also wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, Konflikte zwischen Juden und Muslimen, die gibt es. Und es kommt nicht von ungefähr, dass man sich vorstellt, dass es eben Schwierigkeiten auf beiden Seiten gibt. Also wenn man jetzt über unsere Familien spricht, die Reaktionen auf der jüdischen, aber als auch auf der muslimischen Seite, waren natürlich keine jubelnden Schreie, eher im Gegenteil. Und die Vorurteile und Stereotype, die man so kennt, die hat man tatsächlich auch übereinander. Aber nicht nur in den Familien, natürlich auch in den Gemeinden, also übergreifend. Und von daher ist es nicht überraschend.
Ja, nicht überraschend, aber eben, also klar, dass sie so beschaut werden, eben auch als Hoffnungszeichen beschaut werden. Also, und ich habe das Gefühl, dass sie sich dem dann auch so ein bisschen gebeugt haben, weil sie sich ja bewusst entschlossen haben, von sich zu erzählen, oder? Also so, sie haben auch das Gefühl, ist gar nicht so schlecht, wenn wir vielleicht Beispiel geben.
Also da eigentlich war die Entscheidung nicht, um Jubel und Freude zu bekommen, sondern genau das Gegenteil, weil das Erste, was wir erlebt haben, war vor allem sozusagen von unserer eigenen Communities, ist sehr viel Gegenwind. Der Verdacht des Verrates war immer wieder aufgestellt, und ja, wir waren schon beide auch vorher immer wieder in der Öffentlichkeit, und dann wurde so irgendwie geredet, ja, der Herr Mendel, der sagt das nur, weil, wisst ihr, er hat doch eine muslimische Frau und so. Und er ist eigentlich von der anderen Seite. Und genau in diese Gerüchte in die Luft und in dem Sonnenlicht zu entkräften, haben wir gesagt, wir gehen sehr offen damit um. Und wir erzählen darüber und wir schreiben zusammen und wir haben nichts zu verstecken. Immer noch, neben diese sehr positiven Reaktionen, gerade aus der Community so überwiegt eher die negative Reaktionen. Das wird, ich meine, es nicht zuletzt war, dass sogar ein Brief von der Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, der sich beklagt hat, dass dass ich eine Auszeichnung bekommen. Denn immer noch jemand aus der eigenen Reihe, der eine andere Perspektive einnimmt, ist eine Provokation.
Es geht um die Buber-Rosenzweig-Medaille, ne? Wo sich der Zentralrat der Juden irgendwie negativ geäußert hat. Also die Kolumnen, in denen arbeiten sie ja so Alltagsgeschichten eigentlich auf, wo es dann eben doch auch immer wieder ja so konfrontative Sachen gibt. Also zum Beispiel ihre letzte in der Frankfurter Allgemeinen erschienene Kolumne, da geht es um ein Kinderbuch, was sie aus Israel geschickt bekommen haben. Und zwar, weil da ein Kind mit einer Waffe, ich weiß nicht, Pistole oder was auch immer, auf Monster schießt. Also sich aktiv verteidigt mit einer Waffe, ein Kind. Also ich wäre da auch ganz schön geschockt gewesen. Sie auch, Frau Schäber, oder?
Genau, da geht es Ihnen wie mir, ja. Mhm. Genau, unsere Kolumnen basieren tatsächlich häufig auf irgendeine Diskussion, auf irgendein Gespräch, das wir hatten. Und nachdem wir die Diskussion geführt haben, gucken wir uns an, denken, hey, das wäre doch ein Thema für die Kolumne. Wir müssen schließlich immer liefern, so ungefähr Mitte des Monats. Deshalb ist der Druck immer da. Und dieses Mal war es tatsächlich das Kinderbuch. Es kam aus Israel zum Geschenk zum Rosh Hashanah. Letztes Jahr war jüdisches Neujahrfest. Und in dem Buch, in dem Kinderbuch, eines der Lieblingsbücher von Maron aus der Kindheit, geht es genau darum, was Sie gerade beschrieben haben. Ein Kind erschießt ein Monster, weil er Angst vor dem Monster hat. Also die Geschichte endet gut, das ist das eine. Die schlafen gemeinsam in einem Bett ein. Aber ich war total, ja, ich muss schon sagen, geschockt. Ich habe gedacht, Maron liest gerade unseren Sohn das Buch vor. Und dann habe ich gedacht, was hat hier eine Waffe eigentlich verloren? Wieso zeigen wir dem Kind eigentlich, wie ein Kind eine Waffe trägt? Und dann ging es los, dann haben wir darüber gesprochen, er fand es total normal und es ging letztlich um Militarismus und Pazifismus und die Rolle von Militär und Wehrdienst hier und Zeitenwende und so weiter. Also es hat natürlich eine sehr aktuelle Note bekommen und darüber haben wir dann auch geschrieben. Also und es ist ja auch aktueller denn je, einfach darüber zu sprechen, wie normal ist das, ne? Ja. Also wie normal sind Waffen?
Wie machen Sie das eigentlich, also solche Debatten oder vielleicht ja sogar dann auch einen Streit oder so? Offen, wird der offen aus, auch zum Beispiel vor den Kindern? Also lernen die auch, wie man streitet und dann auf sich vielleicht dann doch die, ja, sich irgendwie einigt, vielleicht aber auch nicht, also die Meinung auch stehen lässt. Wie machen sie das?
Ja, also der ältere Sohn ist immer noch klein, er ist 3 Jahre alt. Also gerade so eine Diskussion über Pazifismus und Militarismus versteht er nicht so ganz.
Überfordert ihn noch, okay.
Aber wir schreien uns gegenseitig nicht an. Also das ist immer eigentlich total erhellend für mich, denn plötzlich dann eine Korrektur zu bekommen. Und was für mich eine Normalität ist oder war, plötzlich in andere Lichter zu überlegen. Und deswegen, ich denke, wir werden es auch weiterhin tun, wenn die Kinder älter sind und vielleicht auch mit denen diskutieren. Ich finde, es bringt jeder weiter, mal die eigenen Positionen mal zu hinterfragen.
Ja, weil es ja gerade darum geht, streiten lernen. Darum geht es ja eigentlich in unserer ganzen Gesellschaft.
Ja, genau. Also ich denke, wir haben das auch stückweise verlernt. Heutzutage, gerade in sozialen Medien, geht eigentlich nicht um Streit unter dem Motto, wir tauschen Positionen ein und lassen unsere eigenen Positionen mal vielleicht nochmal überlegen, sondern Streit bedeutet, ich schreie den anderen so laut an, bis der andere irgendwie besiegt wird und meine Position in der Oberhand ist. Und wir sehen das immer auch öfter, dass solche Streit in der Öffentlichkeit zielen nur darauf ab, den anderen zu, in Anführungszeichen, mindestens in seine politische Existenz zu vernichten, zum Rücktritt zu erzwingen. Und so werden Diskussionen dann entschieden, nicht indem das bessere Argument gewinnt oder dass indem ein Kompromiss gefunden wird.
Unser Gast, Sabanur Cema, ist Politologin an der Goethe-Universität und war Mitglied im Expertenkreis Muslimfeindlichkeit der Bundesregierung. Und unser anderer Gast, Meron Mendel, ist Professor für transnationale Arbeit in Frankfurt am Main und leitet die Bildungsstätte Anne Frank. Lassen Sie uns mal ja heute an diesem Jahrestag, 7. Oktober, nach einem oder fast einem Jahr Krieg, über die Zunahme von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus in Deutschland, also auf deutschen Straßen sprechen. Was erleben Sie da, Frau Cema? Was beobachten Sie?
Ja, es begann ja, wenn wir jetzt 7. Oktober als ein Datum sehen, was sich danach verändert hat, dann begann es ja an dem Abend schon, dass das Massaker der Hamas in Berliner Straßen, aber auch in anderen gefeiert wurde. Es wurden Süßigkeiten verteilt in Berlin-Neukölln. Der Tod von Juden wurde gefeiert und so ging das in vielen anderen Orten auch weiter. Legitimation, Relativierung beziehungsweise sogar Leugnung von dem zutiefst antisemitischen Terrorangriff. Und wir haben eine Zunahme von Antisemitismus allein im letzten Quartal, glaub, 3-mal so viel wie davor im Jahr gehabt. Und Maron sagt jetzt gerade noch viel mehr. Also es waren einfach ein unheimlicher Anstieg an verbalen Anfeindungen, die es gegeben hat auf der Straße. Menschen, die eine Kippa tragen, eine Davidsternkette, wurden angegriffen. Hebräisch sprechen auf dem Spielplatz. Wir haben mit so vielen Eltern auch gesprochen, die gesagt haben, wir vermeiden es, irgendwie auch nur zu zeigen, dass wir jüdisch sind, dass wir israelisch sind und so weiter. Also es war wirklich eine dramatische Zeit, gerade unmittelbar nach dem 7. Oktober an Schulen. Das fing zum Beispiel auch damit an, dass wenig in Schulen darüber gesprochen worden ist. Das ist jetzt noch kein Antisemitismus, aber es wurde vermieden. Wir haben mit Lehrkräften darüber gesprochen, dass einige Schulleitungen sogar ihren Lehrkollegium empfohlen haben, das Thema lieber nicht aufzugreifen nach dem 7. Oktober, und zwar an dem Montag darauf, am 9. zum Beispiel. Mhm. Es gab natürlich keine Schweigeminuten und man hat gedacht, das Thema ist zu heikel, das machen wir nicht. Dabei gab es auch, also allein der antisemitische Anstieg auch hier von Straftaten. Es gab in Berlin wurden Wohnungen markiert mit einem Davidstern in den Judenleben und so weiter. Also es ist echt etwas, was bis heute auch anhält und nicht weniger wird, im Gegenteil noch mehr. Es gibt an den Hochschulen seit Anfang des Jahres an mehreren deutschen Hochschulen pro-palästinensische Protestcamps. Die sind alle unterschiedlich, das stimmt, aber an sehr vielen, gerade in Berlin haben wir das mitbekommen, wird mit antisemitischen Slogans, die werden dort gerufen. Tod den Juden war auch schon zu hören. Es gibt Hamas-Dreiecke, die irgendwo hingesprayt werden. Also es ist eine Stimmung, die sehr präsent ist.
Wenn Sie haben ja auch gesagt, Sie waren in diesen Protestcamps beispielsweise. Herr Mendel, Sie wollten gerade noch was sagen?
Genau, ich wollte auch darauf hinweisen, dass neben diesem Anstieg von Antisemitismus haben wir auch einen Anstieg von antimuslimischen Ressentiments und antipalästinensischen erlebt. Also es war gerade aus israelischer Perspektive nicht nachvollziehbar, diese Stimmung, die direkt nach dem 7. Oktober herrschte. Alles, was palästinensisch ist, ist per se schon ein Problem. Das Palästinensertuch wurde in Schulen verboten, obwohl dies an sich kein antisemitisches Symbol ist. Und das bedeutet nicht Unterstützung der Hamas. Und wenn auf der Frankfurter Buchmesse eine Palästinenserin, die Adania Shibli, ausgezeichnet werden sollte, das wurde verschoben. Und viele andere Beispiele. Ich denke, das hat kein Jude und kein Israeli geholfen, diese Art Palästinenser auf die auszugrenzen oder sie zum Schweigen zu bringen. Inzwischen hat sich da diese Stimmung etwas geschwächt und wir hören mehr palästinensische Stimmen auch in der öffentlichen Diskussion, was sehr gut ist. Aber das ist so eine Formel, die nicht richtig funktioniert, denn versucht dann irgendwie, um Juden etwas gut zu tun, dann lassen wir die Palästinenser im Stich, das wird uns nicht weiterbringen.
Ja, oder sprechen eben von importierten Antisemitismus. Das ist ja auch so eine Formel, die wir immer häufiger hören. Aber es sind natürlich auch so Fragen, die unsere Gesellschaft doch so ziemlich an den Rand bringen. Irgendwie zum Beispiel, wann ist Kritik an Israel eigentlich antisemitisch? Das scheint ja schwer zu beantworten zu sein. Oder auch andererseits, wie kann man Verzweiflung über die humanitäre Katastrophe in Gaza, wie kann die denn zum Ausdruck gebracht werden, wenn es gleich heißt, es ist gegen Israel oder... Ich meine, dieser Jubel über die Raketen, haben Sie ja erwähnt, ist unerträglich, aber so eine unverhohlene Bewunderung der Pager-Explosion ist ja auch schwer zu ertragen. Wie soll unsere Gesellschaft damit umgehen?
Also eigentlich ist es ziemlich einfach. Also wenn man die Palästinenser eigene Stadt wünscht, neben der Stadt Israel, wenn man die israelische Politik, die israelische Militärvorgehen kritisiert, wenn Palästinenser zur Sprache kommen, das ist alles überhaupt nicht antisemitisch, nicht mal ansatzweise. Alles, was, sagen wir, auch in anderen Fällen, wenn es um andere Besatzungen oder andere Kriege geht, legitim ist, ist natürlich auch, wenn es im Fall von Israel ist legitim. Es wird nur problematisch wird, wenn wirklich die Vernichtung des Staates Israel fantasiert wird. Wenn man sich wünscht, dass 7 Millionen Juden in dieser Region irgendwie in der Luft verschwinden oder vernichtet oder vertrieben werden sollen. Da beginnt es antisemitisch zu sein. Oder wenn man Juden insgesamt auf der Welt oder hier in Deutschland in die Verantwortung zieht, wenn es um die Politik Israel geht. Also wenn man wirklich darauf achtet, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem, die israelische Politik und die israelische militärische Vorgehensweise zu kritisieren. Das tun wir auch eigentlich jeden Tag, weil wir schon seit Monaten sagen, dieser Waffenstillstand und Geiselaustausch, das ist, was eigentlich der Richtige ist und nicht, dass dieser Krieg dann weiter fortgesetzt wird.
Frau Thiemer, ich hatte gesagt, dass Sie an, oder ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt hatte, jedenfalls haben Sie an einer Studie mitgewirkt zu Muslimfeindlichkeit in Deutschland. Da hat man ja lange geforscht, überreicht wurde die dann, ich glaube, 23 im Sommer, ne?
Juni, ja. Mhm.
Da ist jetzt wahrscheinlich, ist das weit verschärfter, oder? Wie sind da Ihre Beobachtungen?
Ja, wir haben davor jetzt über die Statistiken gesprochen, was Antisemitismus betrifft und auch was Muslimfeindlichkeit betrifft, sind die Zahlen hochgegangen. Also es gibt einerseits ist auch in den letzten Jahren vielleicht, um doch auch nochmal mit dem Positiven zu beginnen, ist die Sensibilisierung für das Phänomen durchaus gewachsen. Allein, dass Sie haben jetzt diesen Bericht erwähnt zu Muslimfeindlichkeit. Die Kommission wurde berufen nach dem Anschlag in Hanau, Februar 2020. Und ich würde auch genau solche Schritte, die von der Politik gemacht werden, erstmal als positive Entwicklung sehen. Das wird gesehen. Es wird als notwendig erachtet, einen Bericht zu erstellen, Studien irgendwie in Auftrag zu geben, um mehr darüber zu erfahren, was erfahren Muslime im Alltag, in der Schule, was passiert im Bildungsbereich und so weiter. Ne? Also das ist etwas gewesen, das war ganz zentral. Und wir erleben jetzt immer mehr Gespräche darüber. Auch nach dem 7. Oktober weiß man aber, dass Muslime auch wieder in dieses General, in so eine Logik des Generalverdachts geraten sind. Du bist doch Muslim, distanzier dich doch erstmal vom Hamas-Terror. Gerade nach dem 7. Oktober gab es gerade auch von Politikern, auch vom Vizekanzler, vom Bundespräsidenten Reden, in denen nochmal Muslime bzw. arabischstämmige Deutsche, so wurde es auch genannt, nochmal aufgefordert worden sind, sich vom Terror der Hamas zu distanzieren.
Also gruppenhaft, mehr oder weniger.
Genau, ja. Und diese Zuschreibung ist, wie soll ich sagen, also zum einen ist die alt, das kannten wir nach dem 11. September, gab es schon diese öffentlichen Debatten, die Erregungsschleifen und so weiter und so fort. Und ich würde schon sagen, wir waren weiter in der Debatte darüber, denn Muslimfeindlichkeit ist einerseits zwar gestiegen und gleichzeitig ist aber auch die Anerkennung gestiegen und auch die Kritik daran wurde angenommen, dass Muslime sich nicht beweisen müssen, dass sie nicht erstmal Terrorsympathisanten sind und dann...
Aber auf der anderen Seite, ja. Sie haben ja gesagt, wann Sie den Auftrag bekommen haben. Jetzt haben wir ja nochmal eine ganz andere politische Landschaft in Deutschland durch den erstarkenden Rechtsextremismus.
Auf jeden Fall. Es ist eine gleichzeitige Entwicklung. Also gerade in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen, tiefergehende Auseinandersetzung, dann stellt man fest, Muslime sind nicht nur mehr in der unteren sozialen Schicht, sie sind auch in politischen Ämtern, sie sind auch Minister, sie sind an der Spitze von Parteien und so weiter. Es ist eine andere Situation als vor zwei Jahrzehnten. Doch gleichzeitig, spätestens mit dem Einzug der AfD, aber eigentlich schon davor, Thilo Sarrazin ist auch nochmal so eine Zäsur gewesen mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab 2011. Also muslimfeindliche Aussagen sind salonfähig geworden. Es ist ganz normal, Muslimen zu unterstellen, sie seien rückständig, sie seien potenziell gewaltbereit und so weiter und so fort. Ne? Also es ist etwas, was parallel läuft. Und klar, der Anschlag in Hanau ist auf jeden Fall nochmal stellt nochmal die Spitze des Eisbergs dar.
Unsere Gäste haben sich, wie so viele Paare, bei der Arbeit kennengelernt, an der gemeinsamen Arbeitsstelle kennengelernt, nämlich der Bildungsstätte Anne Frank. Meron Mendel als Co-Direktor, Sabas Nur Thiemer war die pädagogische Leiterin. Frau Thiemer, Sie sind ja gebürtige Frankfurterin. Was war wichtig in Ihrer Familie?
Zum einen die Religion hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt, der Bezug zur Gemeinde. Und ja, das Aufwachsen auch mit der Moscheegemeinde, mit Menschen, die eben auch dieser Gemeinschaft angehören. Warum das auch nochmal besonders wichtig war, meine Eltern sind Geflüchtete aus Pakistan, sie gehören einer muslimischen Minderheit an. Und deshalb war Moschee jetzt nicht nur der religiöse, also der Ort, wie sich die meisten Deutschen, glaube ich, die Moschee vorstellen, dass da nur gebetet wird, sondern auch ein sozialer, ein kultureller Ort, wo Menschen einfach auch zusammenkommen. Und es geht gar nicht nur immer um Religion. Deshalb war das etwas, was sehr prägend gewesen ist.
Und dann sind Sie aber schon als Jugendliche, sind 87 geboren, als Jugendliche schon zur Bildungsstätte Anne Frank gekommen. Wer hat Sie da hingebracht? Ich meine, es hätte ja auch eine ganz andere, das ist nun eine jüdische, also da steht ja das Judentum durchaus oder die Auseinandersetzung mit der deutschen, mit dem Holocaust im Vordergrund. Wie sind Sie da? Was hat da Ihr Interesse geweckt?
Ja, tatsächlich war das eine Geschichtslehrerin von mir, die irgendwie gemerkt hat, du hast viel Interesse an dieser Zeit, geh doch mal dahin, vielleicht interessiert dich das da. Und dann habe ich mit 15 angefangen, als Guide in der Anne-Frank-Ausstellung zu arbeiten. Was mich bewegt hat, das muss man dazu sagen, ich habe das Tagebuch von Anne-Frank gelesen. Das war am Ende, da war ich etwa 10 Jahre alt, das war in der Grundschule und ich habe das einmal ausgeliehen, als wir regelmäßig samstags in die Stadtbibliothek sind mit meiner Mutter, da das sehr wichtig war, dass wir jede Woche mindestens ein Buch fertig lesen und genau, und diese Geschichte von Anne Frank, jetzt muss man natürlich sich vorstellen, ich bin ein 10-jähriges Mädchen, hat mich sehr stark an die Geschichte meiner Eltern erinnert, ich habe viel mit ihnen darüber gesprochen, meine Mutter hatte sich eine Zeit lang mit ihren Schwestern auch versteckt, das ist jetzt eine andere Geschichte, die steht jetzt für sich in Pakistan. Und für mich war einfach diese Tatsache, das Land verlassen zu müssen aufgrund der falschen, in Anführungsstrichen, Religion, das hat mich sehr bewegt und sehr beeinflusst. Und ich habe einfach so den Zugang erstmal zur Bildungsstätte so gefunden. Diese Ausstellung, die Geschichte von Anne Frank, war für mich einfach eine sehr wichtige. Und sie stand schon immer für mich viel mehr als Geschichte, als Menschheitsgeschichte, als irgendwie Deutsche. Mhm. Und so habe ich angefangen, eben in diesem Bereich zu arbeiten.
Eben, und dann eben Ihr Studium auch in diese Richtung, also jedenfalls so als, was haben Sie studiert?
Ich habe Politikwissenschaft studiert, genau, und habe parallel in der politischen Bildung gearbeitet, war dann auch mal bei der UN längere Zeit im Komitee gegen Rassismus. Also klar, es sind Themen, die mich bis heute beschäftigen und es hat schon sehr früh angefangen, eben sich mit Ausgrenzung, Diskriminierung von Minderheiten, von religiösen Minderheiten auseinanderzusetzen.
Sie, Herr Mendel, Sie sind 76 in Israel geboren, in einem Kibbutz aufgewachsen. Also dann würde ich sagen, Gemeinschaft statt Familie, das prägt, hat Sie sicherlich geprägt?
Ja, das war sozusagen der alte Kibbutz. Also heutzutage hat sich viel verändert, aber damals war wirklich die Gemeinschaft, der Sozialismus im Mittelpunkt. Wir sind nicht bei den Eltern aufgewachsen, sondern mit den Gleichaltrigen, wo wir in gemeinsame Häuser übernachtet haben. Und die Eltern hat man nur 3 Stunden am Tag besucht. Von daher, es war kein Privatbesitz. Es war eine ganz andere Realität. Viele sagen so ein bisschen wie DDR, aber doch, es war anders, weil es war eine freiwillige Angelegenheit. Meine Eltern haben an Sozialismus geglaubt und als Gemeinschaft. Und deswegen sind sie von der Stadt in den Kibbutz umgezogen.
Haben Sie im Kibbutz eigentlich Kontakt zu Palästinensern gehabt? Hat zum Beispiel der Nahostkonflikt irgendeine Rolle bei Ihnen gespielt?
Also als Kind hatte ich immer so gelegentlich mal kurz Kontakt mit, vor allem mit den Beduinen. Also das sind Muslime, die in der Wüste leben. Mein Kibbutz lag Mitte der Wüste und wir haben uns mal gegenseitig besucht, aber es war keine richtige Freundschaft, denn wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Es kam später in meiner Jugendzeit, das war die Zeit dann auch des Aufbruchs, den Oslauer Friedensabkommen, dass man wirklich geglaubt hat, es ist nur eine Frage von 2, vielleicht 3 oder 4 Jahren, bis endlich dieser Frieden mit den Palästinensern umgesetzt wird. Und dann war ich dann mit anderen Jugendlichen, nicht aus dem Kibbutz, sondern aus anderen Kontext, aus politischem Kontext, zusammen. Wir haben für Frieden demonstriert. Wir sind zu Westbank gefahren, damals noch zu Gazastreifen. Wir haben Palästinenser kennengelernt. Und dann später im Studienzeit, das setzte sich fort.
Sie haben in einem früheren Buch mal eine Kapitelüberschrift, fand ich da sehr beeindruckend, die Geschichte des anderen ertragen. Also das ist wahrscheinlich aus der Zeit, wo Sie dann mit Palästinensern in Berührung kamen und die Geschichten untereinander ertragen müssen, die man da hört, weil man da ja auch von sich selber was hört, ne?
Also im Kibbutz wächst man sehr stark mit dem zionistischen Narrativ auf. Mhm. Also dass man lernt, wir kamen um diese zu einem Land, wo nur Wüste und Leer gab und die Juden haben das Land zu blühen gebracht und industrialisiert und Landwirtschaft und alles pipapo. Und wenn man mit Palästinensern spricht, diese ganze Erfolgsgeschichte des Zionismus ist die Geschichte der Katastrophe, also der Nakba zu hören. Für die Gründung des Staates Israel, was für Juden die Erfüllung eines Traums war, für die ist absolut des Untergangs. Viele wurden vertrieben. Sie trauen das bis heute. Und diese Gleichzeitigkeit zu ertragen, das zu verstehen, was das für die bedeutet und warum diese Konflikt, in diesem Konflikt zwei Narrative gibt, die jedes Narrativ ihre eigene Existenzberechtigung hat. Es geht nicht um rechts und falsch zu liegen, es geht den anderen zu akzeptieren. Das ist etwas, das ich auch bis heute in der Bildungsarbeit versuche umzusetzen.
Mhm. Als Soldat mussten Sie dann tatsächlich auch für die Sicherheit von jüdischen Siedlern sorgen. Und irgendwann haben Sie sich entschlossen, nach Deutschland zu gehen. Warum? Weil Sie in Israel für sich keine Zukunft gesehen haben?
Also als Soldat kam ich wirklich zum allerersten Mal mit jüdischen Siedlern in Begegnung und war wirklich schockiert, dass sowas überhaupt gibt. Dass Menschen gibt, die wirklich glauben, dass ihre arabischen Nachbarn minderwertig sind. Das kannte ich nicht. Und dann im Studiumzeit war ich sehr, sehr in der Friedensbewegung aktiv. Und dann kam Oktober 2000, der zweite Intifada, wirklich der Ausbruch des Gewalt. Sind auch Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit, die durch die israelische Polizei erschossen wurden. Und auf einmal diese ganzen Friedensprojekte schienen irgendwie so aussichtlos zu sein. Und in dem Moment war meine Entscheidung, ich will nicht unbedingt auswandern, aber ich brauche ein bisschen Luft, vielleicht Tapetenwechsel. Und dann ein Jahr später bin ich in Deutschland gelandet.
Unsere Gäste heute in dieser Stunde sind Sabah Nur-Cema und Meron Mendel. Wir wissen ja jetzt so ein bisschen was über ihre familiären Hintergründe, was sie uns erzählt haben. Und sie haben vorhin auch erwähnt, dass ihre Familien alles andere als beglückt waren, als sie von ihrer Liebe erklärt haben und von ihrer Liebe erfahren haben. Das waren ja jetzt eigentlich aufgeklärte Familien und trotzdem diese Erfahrung.
Ja, das stimmt. Wir sind beide in aufgeklärten Familien aufgewachsen, würden wir immer noch sagen, haben wir auch damals gesagt. Aber auch die Toleranz, die es da gab, hat ihre Grenzen. Dann in dem Sinne stehen unsere Familien ja wahrscheinlich auch für die Mehrheit in den jeweiligen Communities, weil sie erstmal Vorbehalte haben. Das wissen wir aus Statistiken, Umfragen, die es gibt. Juden und Muslime wollen ungern den anderen in die eigene Familie haben. Als Nachbarn vielleicht noch okay, aber nicht unbedingt als Ehepartner.
So Vorurteile gegen gemischte Ehen, die werden ja noch geschürt, zum Beispiel durch Netanjahu. Hat sie das, Herr Mendel, eigentlich noch näher zusammengebracht, noch mehr zusammengeschweißt?
Naja, also wir lassen Netanjahu nicht unser Privatleben bestimmen. Ja, also was er gesagt hatte, bezog sich übrigens nicht unbedingt auf muslimisch-jüdische Ehepaar, sondern insgesamt. Mhm. Die Vorstellung, dass wenn Juden, Nicht-Juden heiraten, irgendwann wird das kleine jüdische Volk verschwinden und dann ist dann irgendwie das Ende. Und das, deswegen wir für viele Juden ist gemischte Ehen, gerade in unserer Konstellation, wenn die Frau nicht jüdisch ist, bedeutet nach der jüdischen Religionsgesetz, der Halacha, dass auch die Kinder nicht jüdisch sind und dass wir das Gefahr gesehen und dann wird dann auch nicht gut geheißen.
Hm. Frau Cema, auf der anderen Seite genauso. Ne? Also ich meine, im Islam ist es der Vater, der die Religion weitergibt und eine muslimische Frau, die einen Nicht-Muslim heiratet, ist absolut verpönt.
Ja, da haben Sie ja genau die richtige Mischung gewählt bei sich. Frau Cema, Sie sind in Frankfurt geboren. Ich denke mal, dass Sie aber immer noch konfrontiert werden, immer wieder mit der Frage, wo kommst du eigentlich wirklich her. Ist das eigentlich noch verletzend oder ist Ihnen das inzwischen wurscht?
Verletzend war es nicht wirklich für mich. Wenn, dann war ich genervt, wenn man die Frage immer wieder gestellt bekommt, ne, zu sagen, und woher kommst du? Und ich sage, aus Frankfurt. Und dann kommt nochmal die Frage, nee, woher kommst du denn so wirklich? Oder wo kommen denn diese schönen Haare her und so weiter? Irgendwann nervt es schon, weil man jetzt auch nicht immer Lust hat zu erzählen, ja, meine Eltern sind aus Pakistan. Aber ich habe mit der Zeit einfach auch immer mehr mit den Menschen darüber gesprochen und es ist ja keine böse Absicht. Ich glaube, man muss immer ganz, ganz wichtig auf das Gegenüber auch schauen und nicht so schnell, wie es auch häufig in den Debatten heute, wenn es um Rassismus und Diskriminierung geht, anklingt, zu sagen, die Frage ist rassistisch, woher kommst du? Also ich glaube, da tun wir den richtigen Rassisten einen ordentlichen Gefallen, wenn wir Menschen, die aus Neugier fragen oder aus Interesse oder auch weil sie gute Erfahrungen gemacht haben, immer wieder Rassismus unterstellen. Also die Frage, woher kommst du, kann auch zu spannenden Fragen führen und wichtigen Gesprächen. Ich finde gerade sozusagen das Aufmerksam machen darauf, dass Es kann nervig sein, weil wir dann immer wieder zurückgehen auf diese Vorstellung, die Deutsch sein wir, heißt ja. Blond, genau, blond und blauäugig. Das ist es einfach heute nicht mehr. Wir reden so viel von der vielfältigen deutschen Gesellschaft, plurale Gesellschaft und postmigrantische Gesellschaft. Die Realität wäre eben genau zu sagen, es gibt diese neuen Deutschen, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus. Und vielleicht ist, woher kommst du, nicht die beste Einstiegsfrage.
Ich habe Sie eben gefragt, ob Sie da verletzt drüber waren, Herr Mendel. Sie haben vorhin ja erwähnt, dass bei der Buber-Rosenzweig-Medaille, die Sie erhalten sollen, dass es da eben Kritik vom Zentralrat der Juden gab. Hat Sie das verletzt?
Ich würde lügen, wenn ich das nicht bejahen kann. Also das, natürlich, es war ja das Schwarz auf Weiß in einem offiziellen Brief mit dem Unterschrift der Präsidentin des Zentralrats. Irgendwie habe ich mir gedacht, hat es ja nicht Besseres zu tun, als sich zu beklagen, dass wir da diese Arbeit leisten. Gibt es nicht größere Gefahr für jüdisches Leben, als jetzt irgendwie unsere Auszeichnung oder meine Person dann auf der Pranger zu stellen? Aber ja, zweiter Gedanke dachte ich, naja, okay, dann gehe ich das dann offen damit um. Und wir haben lange gezögert, am Ende haben wir auch dazu auch ein Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung und versuchten unsere Sicht auf das Dringen zu bringen, nämlich, ja, dass auch nicht alle Juden und nicht alle Muslime und nicht alle Christen sollen eine Meinung haben. Und wenn dann der Präsident des Zentralrats eine andere Position hat als ich, zum Beispiel zum Thema Israel und Palästina, das ist doch legitim.
Dann ist das so.
Das ist so. Und vor allem sozusagen der alte antisemitische Topoi ist dann, alle Juden sind gleich. Und das zeigt eigentlich nicht, alle Juden sind nicht gleich. Sie haben unterschiedliche Meinungen und das ist normal so.
Jetzt gehen Sie für den interkulturellen Dialog ein, ziehen bestimmt Hass auf sich und Entsprechendes. Wir haben auch angesprochen, dass insgesamt die Anfeindungen zunehmen. Und es gibt immer wieder dieses Bild von den gepackten Koffern. Aber Ihre Koffer sind nicht gepackt, oder?
Nein, absolut nicht. Also sind gepackt, wenn wir jetzt bald nochmal wieder auf Reise gehen, aber nicht um Umzug. Ich finde dieses Bild ein bisschen problematisch, weil dann wird es dann insinuiert, Juden sind hier nur unter Vorbehalt. Wenn ihr Deutsche euch gut verhält, dann bleiben wir. Aber wenn ihr dann irgendwie nicht so, wie wir uns vor euch erwarten, dann gehen wir halt.
Ja.
Und das widerspricht der, also ich habe 2016 zusätzlich die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Das war jetzt für mich kein Verwaltungsakt. Das war eine wirklich Lebensentscheidung zu sagen, ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich will mitbestimmen. Ich will wählen. Ich trete eine Partei bei, ich erhebe meine Stimme, weil ich in diese diese Gesellschaft zu meiner Vorstellung ändern will. Und wenn ich dann den Signal setze, ich bin hier nur unter Vorbehalt, das ist kein wirkliche Teilhabe, sondern ich bleibe, egal was, und ich werde dafür kämpfen, dass die Sachen, an denen ich glaube, auch irgendwie mal zur Wahrheit und zur Realität werden.
Unter anderem mit Ihrem Buch Muslimisch-Jüdisches Abendbrot, was Masaba Nur Cema und Meron Mendel gemeinsam verfasst haben. Kann man es demnächst mal wieder hören? Sind Sie demnächst auf Lesung?
Ja, wir sind tatsächlich heute in einer Woche in Hannover am 14. Oktober. Darauf die Woche sind wir dann in Göttingen. Unsere Lesetour geht weiter.
Ich danke ganz herzlich Saba Nur Cema, Meron Mendel, für diese Stunde mit Ihnen, für die Zeit, die Sie uns gegeben haben hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.